Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Dienstagabend, morgen geht's los. Playoffs 2022-2023, richtig, ganz genau. Und Thomas, der hat gerade ganz extremes Fremdschämen und deswegen erstmal einen wunderschönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Felix. Aber wir haben nicht nur die Playoffs, wir haben auch die Playdowns.
Das ist auch richtig. Und jetzt noch den dritten in der Runde, Thomas, einen wunderschönen guten Abend.
Servus, Gude und hallo, ich bin dann mal wieder da. Und es wurde schon angesprochen, auch die Playdowns stehen vor der Tür. Man hört die Knie schlottern aus Oberfranken, aus Westsachsen und auch aus dem Heilbronner Unterland. Also die Panik geht dann eventuell um. Die anderen orientieren sich nach oben. Und wir haben gedacht, Grund genug für eine kleine Playoff-Vorschau.
Das ist, glaube ich, auch bitter nötig, wenn es jetzt dann morgen wirklich ans Eingemachte geht, sowohl im Playdown als auch in den Playoffs. Wobei ich die Playdown-Serien natürlich irgendwie dieses Jahr ganz, ganz brisant finde. Wollen wir damit starten? Ich glaube, Playdowns...
Wir arbeiten uns dann von unten nach oben hoch.
Ja, das Beste kommt dann zum Schluss, würde ich mal prinzipiell sagen. Wir haben ganz nette Partien. Wir haben einmal Heilbronn gegen die Selberwölfe und wir haben Grimmitschau gegen Bayreuth. Also meine Gedanken zu Grimmitschau gegen Bayreuth. Die Bayreuth Tigers sind sehr, sehr lange quasi mit dem Kopf dann schon, haben sie sich verabschiedet und haben sich, denke ich mal, auf die Playdowns eingestellt. Das ist das Team in den Playdowns, von denen ich mir am meisten erwarte. Es ist seit geraumer Zeit eigentlich klar, dass sie in den Playdowns spielen. Sie haben individuelle Klasse im Kader drin. Sie haben auch dann nochmal nachverpflichtet, Verpflichtungen gemacht, die mit Sicherheit auch Sinn gemacht haben und die auch ihre Qualität gezeigt haben, wenn ich da an Helversen im Tor denke oder auch Simon Knipp, sind das alles für mich so Faktoren, wo ich sage, Bayreuth, jetzt könnt ihr zeigen, was ihr wirklich auf dem Kasten habt, dass ihr doch besser seid, wie das die Hauptrunde über aussah. Wenn man mal so auf die harten Fakten schaut. Powerplay wird wahrscheinlich ganz, ganz eklig anzuschauen in der Partie, wenn man sich die Hauptrundenwerte anschaut. Bayreuth eine Powerplay-Quote von 17,8, Grimmitschau nur marginal besser mit 18,9. Das ist jetzt nicht so und auch die Unterzahlquote Bayreuth 66,7 und Grimmitschau 78,4. Ja, ist in beiden Fällen eher ratsam, dass man von der Strafbank wegbleibt. Wille Järvelein wird für mich so der Faktor sein, der liefern muss. Generell die ganzen Hochkaräter in Bayreuth müssen für mich die Leistung dann auch aufs Eis bringen. Und unterm Strich sage ich Bayreuth in 6.
Uff. Thomas ist ganz anderer Meinung.
Ja, ich habe schon den Kopf energisch geschüttelt, aber ich wollte den Felix in seiner Pro-Bayreuth-Rede mal nicht stoppen und bremsen. Also ich stelle jetzt mal eine Charakterfrage, also an die Bayreuther, weil es hypothetisch so kommt, wie Felix das gesagt hätte. Wenn die jetzt auf gleich sagen, so und ab morgen spielen wir aber jetzt mal Eishockey und lassen die Saison mal Saison sein, dann muss ich sagen, Leute, dann habt ihr vielleicht ein Stück weit einen Beruf verfehlt. Natürlich umschalten oder sagen, so, ab morgen ist Playoff-Hockey und das ist eine andere Geschichte, mag sein, aber dann musst du sagen, naja, was hast du denn die letzten Monate dann aufs Eis gebracht? Und das wäre eine Watschen für sämtliche Fans, die das ganze Jahr über diese Minusrekorde in Anführungsstrichen haben sehen müssen. Fanfreundlich ist ja, ich weiß, der Felix meldet sich, fanfreundlich ist ja tatsächlich das Nachbarschaftsduell, also es ist ja nicht weit, Primitschau Bayreuth. Also da dürften wir auf ordentlich gefüllte Gästeblocke hoffen. Das heißt, für mich könnte da ein X-Faktor tatsächlich werden, wer bringt die meisten Auswärtsfans mit. Wir wissen ja, dass das durchaus nochmal einen Schub geben kann. Ein anderer, der die Serie mitentscheiden kann, dürfte aus meiner Sicht Ilya Scharipow, der einen schwachen Saisonstart hingelegt hat, sich aber dann deutlich gesteigert hat, zuletzt mit einer Fangquote von 91,77%, stark und stärkstens in Form. Du hast gerade die Offensiven angesprochen, also das wird sehr zäh zum Schauen. Die Offensive haben da einen Torschnitt von 2,6 zu 2,4. Ja, Bayreuth mit dem schwächsten Penalty-Killing mit 66,7%. Krimitschau dagegen das drittschlechteste Powerplay. Also eine Shitshow wäre vielleicht so weit gegriffen, das zu sagen, aber das wird nicht schön sein. Playdowns, glaube ich, sind nie wirklich schön. Wie gesagt, der Faktor Angst oder Zukunftssorgen spielt ja auch noch da eine große Rolle. Man hört ja, der ein oder andere Spieler ist vielleicht schon fix in Bayreuth. Da frage ich mich ligenunabhängig bei dem Namen oder den Namen, die da so kursieren. Ja, da ist ganz schön viel Selbstvertrauen dabei. Ich weiß nicht, woher sie es nehmen wollen, bin ich ganz ehrlich. Ich sehe es konträr zum Felix, ist ja auch schön so, ne? Sonst wäre es ja langweilig, wenn wir immer dieselben Meinung hätten. Und ich sage Krimitschau in 5.
Jetzt einmal ganz kurz noch eingehakt zu deinem ersten Punkt. Denk mal an Selb. Selb letztes Jahr eine unfassbare Niederlagenserie gehabt, hat damit leider einen DEL2-Rekord eingestellt und haben sich in der ersten Playoff-Runde gerettet. Das trau ich prinzipiell, Playdown-Runde natürlich, in der ersten Playdown-Runde gerettet. Das traue ich den Bayreuthern dieses Jahr definitiv auch zu.
Einspruch. Ich traue es mal generell jedem zu, aber vergleich mir bitte mal nicht, mit welchem Kader damals Selb in die Saison gestartet ist und wie Bayreuth dieses Jahr in die Mannschaft investiert hat. Also da muss man vom Potenzial der Teams, wenn wir die beiden miteinander vergleichen, schon auch noch differenzieren. Der eine kam als Aufsteiger hoch aus der Oberliga in die DEL2, während der andere auch in diesem Podcast von dem einen oder anderen Sprecher durchaus positiver gesehen wurde. Und man musste auch davon ausgehen, zumindest mal, wenn du hochdekorierte Spieler mit längerfristigen Verträgen zu dir holst, dass du mehr vorhast, als so abgeschlagen Letzter zu sein.
Gebe ich dir komplett recht, dass die Erwartungen vor der Saison an Bayreuth ganz andere waren. Aber wir sind jetzt hier nicht mehr in der Saisonvorschau, wir sind jetzt in der Playdown-Vorschau und es ist so, sie spielen jetzt gegen den Abstieg und da sage ich, sind sie für mich der Favorit, einfach weil die individuelle Klasse da ist. Ich glaube, dass Cerno Marce die Mannschaft gut einstellen kann für die Abstiegsrunde jetzt hat. Und dann hast du noch gerade angesprochen, ligenunabhängige Neuzugänge. Man kann das Kind ja beim Namen nennen. Es ist ja in verschiedensten Medien schon kommuniziert worden, dass Jonas Langmann angeblich ligenunabhängig nach Bayreuth geht. Auch da muss man mal abwarten. Die Verbindungen, die da sind, die Agentur von Jonas Langmann ist die ehemalige Agentur von Rainer Schahn, der jetzt hat... so ein bisschen die Strippen in Bayreuth zieht. Natürlich ist da die Verbindung da, aber da muss man doch jetzt auch erstmal die Kirche im Dorf lassen und die Mannschaften A Playoffs spielen lassen und B Playdowns spielen lassen. Finde ich vor den Endrunden ganz, ganz großes Gift, dass sowas jetzt zutage kommt und da darüber diskutiert wird. Die Jungs sollen da jetzt einfach die nächsten 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen aufs Eis gehen und Eishockey spielen. Und danach kann man ja über Personalien diskutieren, aber das jetzt im Vorhinein zu tun, finde ich falsch und finde ich auch den Spielern gegenüber nicht gerecht, weil jetzt Unruhe um eine Person oder um den Standort kann keiner gebrauchen. Meine klare Meinung. Werde ich auch später nochmal zukommen bei einer anderen Playoff-Serie.
Na gut, dann wollen wir mal schauen, wer da recht behält. Wir haben konträre Meinungen. Ich glaube, Denise wird nicht tippen.
Nein, ich werde nicht tippen, aber ich denke schon, dass viele einen kleinen Vorteil bei Bayreuth sehen, was man so liest, weil sie sich halt vorbereiten konnten, gedanklich, und Krimitschau so kurz vorher ja noch um die Pre-Playoffs gekämpft hat. Aber von den Rängen her, glaube ich, wird es eine sehr emotionale und lautstarke Stimmung.
Das wollen wir ja für Playoffs und Playdowns ja generell mal hoffen, wenn die fünfte Jahreszeit vor der Tür steht, dass auch der ein oder andere auf den Rängen nochmal eine Schippe draufpackt.
Das Schöne ist aber bei den Playdowns, dass am Ende drei Clubs mit einem Erfolgserlebnis die Saison beenden.
Das ist wohl wahr. Und vor allen Dingen sind es ja nicht oft die Fans, die sich freuen, wenn die Saison vorzeitig zu Ende geht. In dem Fall aber dann doch. Also da könnte vielleicht die DEL auch nochmal was lernen, Klammer auf. Und noch Klammer zu, der Felix meldet sich
Ja,
wieder mal. Ist ja wie in
wir
der
sind
Schule
heute
hier.
Schule.
Wirklich, wirklich, wirklich hier. Perfekte
Ja.
Disziplin hier. Da wird sich gemeldet, da wird gewartet. Herr Lehrer, ich weiß was. Wunderbar.
Aber fahr du mal bitte zu meinen alten Lehrern in die Schule und sag, dass ich mich jetzt mittlerweile freiwillig melde und auch warte, bis dass ich aufgerufen werde. Das glauben die denn niemals. Aber Denise, wie viel Erfolgserlebnis ist es beispielsweise für Bayreuth mit den Investitionen, die Thomas vorher auch angesprochen hat, die Klasse zu halten? Ist das überhaupt ein Erfolg oder ist das eigentlich mit dem Kader, an dem man vor der Saison hatte, eigentlich selbstverständlich gewesen?
So meine ich das jetzt nicht. Wenn man jetzt vergleicht, mit welchen Ambitionen ist man reingegangen, ist es dann Erfolg oder kein Erfolg, sondern du spielst jetzt Playdowns, dem musst du dich annehmen und jetzt zählen auch nur die Playdowns. Was vorher war, was nachher ist, zählt erstmal null und dann will ich gewinnen und wenn ich gewinne, freue ich mich. Ob ich da jetzt mich, also wisst ihr, was ich meine, so die
Ja, das auf jeden Fall.
Spielermentalität, ne? Ich will gewinnen, ich will hier was schaffen. Wir kämpfen, die kämpfen nun mal jetzt um den Ligaverbleib und wenn du es dann schaffst, dann freust du dich, egal was vorher dann war.
Ja, und es geht ja auch darum, den Gau zu verhindern, also den sportlichen. Das
Genau.
musste man ja auch mal sagen. So, du bist ja auch nicht bei Wünsch dir was, sondern bei So ist es. Und das wissen sie jetzt, glaube ich, im Fränkischen schon seit längerem, dass die Saison weg kann. Von daher, mach's Beste draus. Mach's Beste draus, auch in einer weiteren Playdown-Serie, Heilbronn gegen Selb. Da bin ich gleich mal gespannt auf das, was Felix sagen wird. Ich fange jetzt mal frecherweise an. Zu meinen Predictions, Selb stark angefangen, schwach aufgehört. Ich glaube, bei Wasmüller hatte man das ähnlich schon mal eine Saison vorher gesehen in Memmingen. Da war auch irgendwann der Fuß auf dem Gas sehr viel gestanden und irgendwann war ein Leerlauf da, wo du gedacht hast, jetzt ist irgendwie die Flasche ausgepresst. Heilbronn dagegen, das konträre Gegenteil davon. Das heißt, eigentlich stärker aufgehört, als sie begonnen haben. Sie haben so ein bisschen unter Martin Jiranek zurückgefunden in die Spur und auch so ein bisschen in ihre Identität zurück. Es wird für mich spannend sein, das Duell der Goldhelme, Tong gegen McNeil einerseits. Auf der anderen Seite, es spielt bei Selb der zweitmeiste Strafminuten gegen das zweitbeste Powerplay. Und die Überraschung für mich ist ja, dass Heilbronn bei den Strafminuten nicht mehr Platz 1 belegt. Das müssen wir hier mal lobend erwähnen. Da steht eine Mannschaft, von der man es vielleicht gar nicht so denkt. Das ist Kassel.
Nein, Spaß.
Ja. Das ist der Detsch-Faktor. Wobei es ist ja auch ein Knaup in der Liga. Das dürfen, aber der kam zu spät. Der kam zu spät. Der konnte das nicht mehr aufholen.
Nein, alles gut.
Alles gut. Heilbronn und Selb ähnlich viele Gegentore, 179 gegen 180. Das heißt, allein die Bold Prediction, es fallen sehr, sehr viele Tore in den Spielen. Und ganz ehrlich, ich habe das schon oft gesagt, auch wenn es in Richtung Playoffs ging mit Heilbronn, das ist eine Mannschaft, die so zusammengestellt ist, gegen die willst du nicht wirklich spielen. Das macht nicht wirklich Spaß. Bei Selb, glaube ich, der Heimfaktor wird einen großen Teil dazu beitragen. Vielleicht schwierig, dass Nick Melio das erste Spiel noch verpassen wird. Der Einspruch gegen die Sperre war ja abgewiesen worden. Das ist ein Spieler, von dem ich mir in sämtlichen Serien immer viele verspreche, egal ob nach oben oder nach unten. Eines dieser viel zitierten Play-Off-Monster, jetzt halt eben ein Play-Down-Monster. Dennoch glaube ich, dass aufgrund der letzten Spiele und der Formkurven es eine enge Serie werden wird, in der aber Heilbronn die Überhand, die Oberhand behalten wird. Es wird eine enge Serie, Heilbronn in sechs.
Man hat, glaube ich, oder man denkt, dass das letzte Hauptrundenwochenende ja von Heilbronn nochmal so ein Fingerzeig war, die Ergebnisse.
Ja, das, was sie halt eher können. Ne, wo sie sich ein bisschen ja, warm gespielt haben oder gesagt haben, so, wir haben schon mal Bock, also wir wären bereit.
Na, kam
Ja,
Ansage.
also definitiv ein Faktor in der Serie wird, werden die Special Teams sein. Das wird für beide Mannschaften wieder darum gehen, von der Strafbank wegzubleiben. Selb aus dem Grund, weil, wie Thomas schon gesagt hat, Heilbronn das zweitbeste Powerplay und Heilbronn muss von der Strafbank wegbleiben, weil die haben ein unfassbar schlechtes Unterzahlspiel, 72,6%. Auf wen ich in der Serie auf selber Seite extrem achten werde, ist Peter Trzyska. Für mich ein Top-Verteidiger. Können wir vielleicht auch später nochmal bei den Awards drüber sprechen, über Peter Trzyska. Auch Michael Bitzer wird für mich ein Faktor sein und diese Serie ist, glaube ich, die ausgeglichenste Serie, die wir so haben können. Für mich geht das Ganze in Spiel 7 mit Sieg für, das ist echt schwer, mit Sieg für Heilbronn, glaube ich. Aber eigentlich, es wird ganz, ganz eng. Aber am Ende macht es, glaube ich, Heilbronn. Die haben zu Ende der Hauptrunde, wie gesagt, schon gezeigt, wo es hingehen kann. Ich hoffe, dass einfach eine geile Serie wird und wir da Spannung pur haben werden. Aber Heilbronn ist halt auch ein Team, die spielen sehr, sehr physisch. Und da ist dann die Frage, wie viele Körner sind in Selb noch da? Man hat das beispielsweise in Memmingen letztes Jahr gesehen. Die Mannschaft war ein bisschen ausgelaugt. Die wurden schon hart rangenommen. Wasmüller ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, mal den Fuß vom Gas zu nehmen und die Spieler auch mal zu schonen, mal zu regenerieren. Und da hoffe ich einfach für selbst, dass noch genug Körner für die Endrunde übrig sind. Aber wir werden spätestens morgen nach dem Spiel schlauer sein,
Das
hoffe
ist ja
ich.
auch das Lustige. Ich weiß ja nicht, wann ihr uns dann möglicherweise hört. Wenn ihr jetzt am Wochenende dann schon das zweite mutmaßlich das Spiel spielt, sind. Und ihr hört jetzt, was wir hier so für einen Quark von uns geben. Und die eine Mannschaft, die wir jetzt runtergeredet haben, die führt aber locker flockig 3-0. Dann habt ihr leicht reden. Dann Glückwunsch. Habt ihr alles richtig gemacht. Aber jetzt Dienstagabend ist das natürlich noch eine Glaskugel für uns. Und der Felix sagt, enge Serie. Ich weiß nicht, wo wir jetzt weitermachen wollen. Platz 1 gegen den Schlechtplatzierten. Ich habe mir bei Playoff, hätte ich als nächstes auf meinem Zettel stehen, weil das wäre nämlich meine Überleitung des Todes, nämlich die engste Serie, die ich mir so vorstellen könnte, nämlich Krefeld gegen Dresden. Die engste aller Serien, wenn wir uns die Punkte anschauen, 88 zu 87 Punkte, das ist schon sehr ähnlich. Powerplay 25,8 gegen 25%, Penalty Killing 78,5 gegen 79%. Und beide, wir hatten so eine ähnliche Prediction schon mal gemacht, als wir uns die ein oder anderen Teams angeschaut haben, die so eng beieinander sind in der Tabelle. Beide wollen ihre Aufstiegschance natürlich wahren. Das heißt, einer der drei, der geht dann schon sehr früh raus. Jetzt kommen wir allerdings dazu, wo wir sagen, was ist denn mit dem Faktor Playoff-Erfahrung? Krefeld und Playoff, das war die letzten Jahre sowas wie, man hat gerne mal davon gehört, man hat auch in den Zeitungen mal davon gelesen, dass es sowas gibt. De facto hat man nicht wirklich daran teilgenommen. Und in Dresden war es ja nun mal so, die haben letzte Saison eine phänomenale Hauptrunde gespielt, um eben dann auch gegen angesprochene Heilbronner zu sagen, was, Playoff? War da was? Und zack, war die Saison zu Ende. Das heißt, auf große Playoff-Erfahrung oder Erfolge in den letzten Jahren, naja, gut, das wird ein bisschen schwierig. Allerdings auch hier, Stichwort Playoff-Monster, Jordan Knackstedt hat jetzt nicht die beste Serie gehabt in Dresden, seit er da ist, aber ich glaube, jetzt legt auch er dann den Schalter um und wäre dann bereit, seit dem Trainerwechsel in Dresden die Formkurve ansteigend. Ich fand auch das Playoff-Video, was sie da gemacht haben mit dem Logo, von wegen, als sie die kleinen Pinguine da, ich glaube, das waren so Haribos oder sowas, aufgefuttert haben und es wird gefressen, wie es kommt oder so ähnlich wurde es postuliert. Das finde ich schon nice, zeigt, dass jemand da Bock hat auf Playoff. Stichwort Trainer und Erfahrung dann natürlich. Mein Boris Blank, der kennt die Playoffs, er weiß, was das ist, er kennt auch noch die guten, besseren Zeiten in der DEL. Allerdings ist das auch nicht unbedingt die konstanteste Leistung, die es da zu sehen gab und gibt. Ich glaube, der Druck auf Seiten der Krefelder ist natürlich deutlich höher. Allein schon, weil sie Absteiger sind, auch weil sie das Heimrecht haben und auch weil Topscorer Marcel Müller mit 70 Punkten aus der Hauptrunde natürlich ja, auch in den Playoffs abliefern soll, so die Erwartungen in der Seidenstadt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, von der Überraschung kannst du da nicht sprechen, so eng wie die Serien da oder wie die Punkte da sind und wie die Faktoren miteinander aufgebaut sind. Nichtsdestotrotz sag ich, Krefeld ist dem Druck nicht gewachsen und Dresden gewinnt in 7.
Also, ich glaube, letztes Jahr waren wir uns relativ einig mit den Endrunden, ne? Thomas,
Ja.
dieses Jahr merke ich schon, wir haben so komplett andere Mindsets der Endrunde. Krefeld hat für mich, du hast es gerade schon angesprochen, einen absoluten Cheatcode im Kader. Der Cheatcode hört auf den Namen Marcel Müller. Es wird alles in dieser Serie oder generell in den Playoffs über Marcel Müller laufen. Geschafft es Dresden nicht, Marcel Müller in den Griff zu kriegen, glaube ich nicht, dass Dresden da irgendwo Richtung Halbfinale planen kann. Das ist meine persönliche Meinung. Auch wenn man auf die Torhüterposition schaut, hast du in Krefeld zwei ebenbürtige Goalies mit Hanno und Beloff, die sich wahrscheinlich, also die könnten sich auch in den Playoffs abwechseln. In den Playoffs ist es ja auch oftmals gang und gäbe, dass einer den ja quasi die ganzen Playoffs durchspielt. In Krefeld, die können das ganz easy handeln, ob jetzt Hane oder Beloff, das macht für mich jetzt nicht den großen Unterschied. Ich möchte da nicht auf das Goalie-Duo in Dresden eindreschen, aber da ist natürlich Yannick Schwendtner die deutliche Nummer 1 und ja, mit Namen und so.
Nervin.
Danke, Denise, danke. Und Jonas Neffin. Es hat auch in der Hauptrunde bewiesen, dass er ein guter Goalie ist, aber ob der junge Mann dem Playoff so gewachsen ist, weiß ich nicht ganz so. Auch Hane jung, Beloff auch relativ jung. Aber das hat mich dieses Jahr mehr überzeugt, dieses Goalie-Gespann, muss ich letztendlich dann doch sagen. Und deswegen glaube ich, am Ende hat Krefeld die Nase nach 6 Spielen vorne und wahrt den Traum des direkten Wiederaufstiegs.
Denise,
Meine.
wie ist die Playoff-Stimmung in Dresden?
Also erstmal vielleicht noch zur Ergänzung, das Motto ist, wie es kommt, wird's gefressen.
Ist so ähnlich.
Die Goalies, also Neffin hat auch in der Hauptrunde, wenn er gespielt hat, gezeigt, dass er ein starker Rückhalt für sein Team ist. Das finde ich, steht außer Frage, dass jetzt Schwendener Nummer 1 ist, glaube ich auch schon von seinen Erfahrungen, ob Dresden aus der letzten Saison gelernt hat oder das halt ummünzen konnte und wissen, das waren ja auch, war, ist immer noch eine junge Mannschaft, aber trotzdem dieses Jahr ein Stück älter geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Das kann auch geholfen haben und ich glaube, es wird eine sehr spannende Serie, was ja schon am letzten Hauptrundenspieltag, vor allen Dingen das erste Drittel, glaube ich, so ein bisschen angedeutet hat, was die Fans erwarten können und einen klaren Durchmarsch sehe ich von keinem bei so engen Mannschaften und den Platzierungen, aber
Ich glaube auch
wir schauen.
gegenüber dem Spiel, was wir eben besprochen haben, dürfte das eine sehr torarme Partie werden oder Partien, glaube ich, weil es halt so ausgeglichen ist und weil es halt, ja, wie eben auch angesprochen, mit guten Goalies, die im Vordergrund stehen werden und natürlich gerade das Damoklesschwert, verpasste Aufstiegschance. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob das lähmt in der Situation, aber es nagt, glaube ich, schon an einem. Und für beide ist es, auch wenn es so eine ausgeglichene Serie ist, aus meiner Sicht wäre es für beide schon enttäuschend, im Viertelfinale rauszugehen. Auch wenn es verständlich ist. Die einen, wenn sie gegen Dresden rausfliegen, die anderen gegen Krefeld, wo du rein sportlich gesehen sagen kannst, jo, kannst du verlieren. Keine Frage, aber ein so frühes Ausscheiden, glaube ich, hat mit beiden dann auch nicht wirklich gerechnet. Also die Ansprüche, glaube ich, wären da schon höher.
Denise, du hast ja, also du sagst ja generell nicht, welche Mannschaft ins Halbfinale kommt, aber hast du einen Tipp bei dieser Paarung, über wie viele Spiele es geht? Ich glaube, so weit können wir gehen, dass du zumindest uns sagst, über wie viele Spiele die einzelnen Serien gehen.
Sag 7.
Nee.
Du musst ja nicht den, du musst ja nicht den Ausgang sagen, welches Team am Ende die Nase vorne hat.
Sechs Spiele.
Sechs Spiele.
Also die Nies ist doch nicht die Schweiz.
Doch, weil sie ja nicht sagt, wer am Ende, wer am Ende die Nase vorne hat.
Ganz
Deswegen, das
genau.
ist ja, ich glaube, das ist legitim. Dann kommen wir zur nächsten Partie, die Überraschungsmannschaft aus Kaufbeuren gegen die Teufel aus Bad Nauheim, die meines Erachtens keine Überraschungsmannschaft mehr sind. Die haben die letzten Jahre gut gearbeitet und stehen auch ja zu Recht auf dem direkten Playoff-Platz. Wird natürlich ein heißer Tanz für die beiden Mannschaften, wobei ich da tatsächlich glaube, dass es da so ein bisschen ja auch auf die Trainer ankommt. Harry Lange natürlich ein Taktikfuchs, der hat das am Anfang gegen Krefeld schon bewiesen, wo er einfach bei einem Spielstand, ich glaube, von 2-2 in der Overtime angefangen hat, den Goalie zu ziehen. Wo ich so ein schönes Sprichwort im Kopf habe, es reicht nicht nur ein Fuchs zu sein, man muss sich auch im Wald auskennen. Auch wenn
Oh.
es damals in der Situation leider schiefgegangen ist. Aber das hat gezeigt, was Harry Lange alles in seiner Zauberkiste hat. Wenn wir uns die Werte anschauen, sieht das erstmal so ein bisschen für Kaufbeuren aus. Haben ein unfassbar starkes Unterzahlspiel, 85,1%, Powerplay-Quote von 23,3%, Bad Nauheim nur eine Unterzahlquote von 74% und ein Powerplay von 20,1%. Von den Werten her sieht es natürlich für Kaufbeuren aus. Dann kommt noch mit dazu, ist es für Felix Big vielleicht die letzte Endrunde mit Bad Nauheim? Da wird ja immer wieder gemunkelt, dass er den Club zum Ende der Saison verlassen wird. Da wird Krefeld gemunkelt. Was macht das mit so einem Spieler? Will er nochmal alles holen oder hat er nicht mehr den Rückhalt von der Mannschaft? Das weiß man ja nicht. Wahrscheinlich er persönlich will nochmal beweisen, dass er alles für die Mannschaft gibt. Aber dennoch, ich glaube, Kaufbeuren, auch wenn es in der letzten Zeit ein bisschen bergab ging, also nicht mehr ganz so stark war wie zwischendrin, hat Kaufbeuren für mich die Nase vorn und gewinnt das in 5.
Herzlich willkommen in Kontrovers, das DEL2 Podcast Playoff Magazin. Ich wäre auf der gegenüberliegenden Seite. Wir haben uns nicht abgesprochen. Es ist nur so, dass ich ein kleines Déjà-vu habe, wenn ich mir die Kaufbeurer anschaue und die Saison so ein bisschen. Ich hatte es ja gerade eben schon angeteasert. Stichwort Dresden, auch eine Mannschaft, jetzt Kaufbeuren, die mit einer jungen Truppe ein sehr erfrischendes Hockey spielt, die von ja Anbeginn der Saison oben stand und mit vielen guten jungen Leuten, Stichwort Fiesinger, ja fast schon überragend gespielt hat, wo aber zum Schluss der Runde so ein bisschen ja auch die Puste ausgegangen ist, ein bisschen vielleicht auch das Thema Schonen auf der Agenda. Das ist immer schwierig im Hockey, das geht meistens nicht gut. Ja, eine starke Defensive haben sie sowieso. Fiesinger nochmal, Felix' kleiner Fanboy, wissen wir. Die Prämierung zum Torhüter des Jahres absolut verdient. 91,7% Fangquote, Gegentorschnitt von 2,15. Das sind Fabelwerte. Es ist und es wird ein ausgeglichenes Duell. Das ist richtig. Junges Team auf der einen Seite, im Allgäu auf der anderen Seite. Erfahrung. Eine Mannschaft aus Bad Nauheim, die ja die letzten Jahre unter Harry Lange, Felix hat es auch schon angesprochen, im oberen Drittel im Prinzip zu Hause ist und von der du im Prinzip auch weißt, was du bekommst. Beide ausgeglichen stark in der Offensive. Ich glaube auch gerade aus der Thematik, dass vielleicht die Erfahrung, die jugendliche Ungestümtheit vielleicht etwas ausspielen würde, wäre ich bei Bad Nauheim in 7.
Die haben
Okay.
übrigens auch ein Playoff-Motto.
Das wirst du mir jetzt sagen.
Und Schick der Teufel.
Das ist natürlich auch stark, ehrlich
Ah,
gesagt. Nur
nee.
in die Marketingabteilung.
Nee.
Doch.
Nee, es ist zu naheliegend. Also,
Manchmal ist
ja.
auch das Naheliegende gut.
Genau.
Aber du hast gerade angesprochen, dass ich ein kleiner Daniel Fiesinger-Fanboy bin. So weit würde ich vielleicht gar nicht gehen. Aber wenn man sich anschaut, die ersten Jahre oder generell die Zeit in München, wo Daniel Fiesinger war, waren immer wieder so Situationen dabei, wo er mir zu viel Unruhe ausgestrahlt hat, wo er nicht souverän genug für mich im Tor stand. Wenn ich mir das dieses Jahr in Kaufbeuren angeschaut habe, ist Daniel Fiesinger da auch einfach ein Anker in der Abwehr. Der gibt der Abwehr Rückhalt, die Abwehr gibt ihm Rückhalt. Das ist eine super Symbiose da in Kaufbeuren in der Hintermannschaft. Und das ist ein Riesenfaktor. Und deswegen auch meine Prognose mit Kaufbeuren in 5. Kann natürlich auch am Sonntag, Thomas hat es angesprochen, alle Hörer sitzen am Telefon oder an sämtlichen Endgeräten, hören uns und lachen uns auch. Das möchte ich jetzt gar nicht mal ausschließen. Aber ich glaube, Kaufbeuren, die können jetzt den Schalter dann umlegen und geben da jetzt noch mal ordentlich Gas.
Ja, ganz unerfahren sind sie ja jetzt auch nicht. Also die haben schon
Richtig.
auch erfahrene Spieler
Genau.
in ihren Reihen.
Und ich finde, da habe ich immer wieder das Interview mit Jerry Lewis im Kopf. Ich glaube, die haben richtig Bock und die gehen da nicht raus, um jetzt irgendwie die Saison gut abzuschließen, sondern die gehen da mit einem Ziel jetzt in die Playoffs rein. Die wollen die Silberware genauso wie alle anderen auch.
Ja,
Und
genau.
ich traue es ihnen aber so zu, da wird eine dermaßen Unterstützung von den Rängen kommen. Die haben eine unfassbare Fanbasis. Klar, Bad Nauheim auch, aber ich war selber schon in Kaufbeuren. Ich glaube, das wird mit Sicherheit da auch ein Hexenkessel, wo keiner gerne drin spielt. Und das, ja, bleibt abzuwarten. Aber wir haben noch eine Partie und ich denke, zwei Partien, stimmt, da gebe ich euch recht, natürlich, wir haben noch zwei Partien. Machen wir weiter mit erstmal noch Ravensburg gegen Landshut. Landshut natürlich eine Mannschaft, die wir vor der Saison ganz woanders eingeordnet haben. Da hatten wir, glaube ich, oder ich zumindest hatte gesagt, Heimrecht. Thomas hatte, glaube ich, Richtung Pre-Playoffs getippt. Da bleibt jetzt für mich die Frage, wie schafft es Landshut so ein bisschen die Unruhe, die immer mal wieder aufkommt am Standort, jetzt in der Endrunde ja zu eliminieren? Wie geht man mit den Sachen, die dann so in der letzten Zeit passiert sind, vielleicht auch in der Kabine um? Schafft man es da jetzt einfach den Kopf auszuschalten und aufs Eis zu gehen und Eishockey zu spielen? Ich glaube, dass Heiko Vogler da alles dran setzen wird, dass die Mannschaft fokussiert gegen Ravensburg aufs Eis geht. Ravensburg möchte natürlich das wiederholen, was sie letztes Jahr geschafft haben und wieder ins Finale kommen und dann nicht nochmal so knapp scheitern. Das ist eine Mannschaft, die spielt um Titel mit, die möchte um Titel mitspielen. Mit Peter Russell jetzt natürlich auch wieder einen Puzzleteil zurückbekommen, der da einen großen Impact haben kann. Powerplay in Landshut 19,9%, das ist überragend, nicht? Und auch eine Unterzahlquote von 78,2%, das ist ja unterm Strich eigentlich einfach zu wenig. Da muss jetzt dann wirklich so Playoff-mäßig richtig was gehen. Du hast Marco Fleger, der sich zu einem Playoff-Monster auch entwickeln kann. Das muss man irgendwie hinkriegen, dass da so eine Dynamik sich entwickelt in Landshut. Die stehen im Endeffekt jetzt schon so ein bisschen mit Druck in dem Viertelfinale. Ravensburg hat auch den Druck, weil die wissen, wo sie hinwollen, die wissen, wo sie eigentlich auch hingehören. Das wird auch für mich eine ganz, ganz enge Partie, geprägt von zwei Top-Goalies, Luka Gratschner und Jonas Langmann. Aber am Ende des Tages denke ich, dass es Ravensburg in 6 macht.
Habt ihr das gehört, was Felix gesagt hat? Ein Puzzleteil in Ravensburg. Das ist ja ganz cool, Kino.
Der war
Das ist
nicht
ja
mal,
ganz,
das war
das
nicht
ist
mal gewollt.
großartig. Das ist ja großartig. Und ich spoilere jetzt schon, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich habe genau denselben Tipp. Ravensburg in 6. Aber räumen wir mal das Pferd von hinten auf. Der Russell-Effekt, das vom Felix angesprochene Puzzleteil. Es wäre ja doch schon fast ein Treppenwitz, wenn Peter Russell in seiner Funktion als jetzt neuer Trainer in Ravensburg diese Serie gewinnt, das Halbfinale gewinnt und im Finale seinen Ex-Club, den Augsburger Panther, den Klassenerhalt sichert. Für die auf der Couch. Alleine diese Motivation auf der einen Seite, um dann seinem Ex-Arbeitgeber zu zeigen, guck mal, was ihr verpasst habt, indem ihr mich vor die Tür gesetzt habt. Ich glaube, das kann auch nochmal so ein, nur für Peter Russell, so ein kleiner Effekt sein, zu sagen, so, und jetzt zeige ich es euch mal richtig. Und dieser Russell-Effekt, der war schon sichtbar. Der Endspurt auch schon mal großartig. Die letzten Spiele in einer engen Gruppe. Ja, noch vor auf Rang 2. Das Team wurde ausgeglichener. Kadertiefe. Es ist nicht der eine Spieler, der eine Überflieger in Oberschwaben, der sagt so, und ihr steht da wegen mir da. Nein, es ist auch nicht mal in den ersten 10 einen Topscorer zu finden, sondern es sind einige, viele, auf die sich die Lasten zu gleichen Teilen verteilt. Und das ist ein großer, großer Faktor. Zusätzlich zu einem etablierten, sicheren, guten Goalie. Du hast durch viele junge Spieler auch noch eine große Kadertiefe damit dabei. Und du hast ganz einfach in Oberschwaben das beste Powerplay der Liga mit Fabelzahlen von 26,9%. Das muss man einfach mal loben, genauso wie die überragende Disziplin. Sie haben mit Abstand die wenigsten Strafminuten mit nur 387. Auf der anderen Seite, ich habe mir die Pre-Playoff-Partien der Landshuter gegen Regensburg beide angeschaut. Kabutli hat da schon mal richtig Bock gehabt. Bei ihm weiß man ja nie so richtig, was man bekommt. Ich sage jetzt mal überspitzt, Kreisklasse oder Weltklasse, da ist beides drin. Bei Marco Pfleger ist halt die Frage, hat er Bock zu spielen oder eben nicht. Sie haben aber auch zwei, die in einer größeren Playoff-Intensität schon die Serie gespielt haben, obwohl es ja noch keine Playoff-Serie war gegen Regensburg. Jack Doremus, der eine, ja, ich sag mal, eine großartige Präsenz hatte, vielleicht nicht auf dem Scoreboard so aufgetaucht ist, aber er war immer da in den entscheidenden Situationen, wenn er gebraucht wurde. Und allein schon wegen seiner Schnelligkeit, Giftigkeit und Galligkeit, Tyson McLellan ist auch so einer, der gemacht ist für die Playoffs. Am Ende des Tages dennoch, ich habe es ja schon vorweggenommen, Ravensburg in 6. Denise schaut skeptisch. Oh.
Ich schaue nicht skeptisch, ich
Naja,
schaue
also
zu.
ich wollte ja was, ich wollte ja was in den Mund legen, verstehst du so?
Achso, was soll ich sagen? In
Locken.
5 Spielen?
Nö.
Ja, wenn
Was,
das
sag
dein
doch, sei
Tipp
doch
ist?
mal mutig, sag doch mal einen Sweep. Ne?
Nee.
Nee, okay.
Noch nicht bei
Aber
der
du.
Pauk.
Okay, jetzt hat die nächste
Okay.
Überleitung gelegt. Nächste Playoff-Serie und zwar die Huskies gegen die Füchse. Denise hat jetzt gerade wortwörtlich gesagt, Sweep noch nicht bei der Paarung. Denise, habe ich
Heißt
richtig
nicht,
in der.
dass es die Paarung ist. Kann auch eine
Ach so,
zukünftige in den
im
Playoffs im
Halbfinale, alles
Halbfinale
klar,
sein.
hab verstanden, hab verstanden. Ja, aber die Überleitung des Todes wollen wir Felix nicht kaputt machen. Es bleibt ja dann nur noch eine Partie da, nämlich die des Hauptrundenüberfliegers gegen eine Mannschaft, die sich am letzten Moment noch ein Ticket geschnappt hat. Und du hattest ja gerade eben schon gesagt, es reicht nicht, ein Fuchs zu sein, man muss sich auch im Wald auskennen. Hier wäre die noch besser angebracht gewesen. Es darf sich ein Fuchs auch in den Playoffs auskennen. Und wenn einer verdient hat, in die Playoffs einzuziehen, dann ist das Hunter Garland. Das ist mal ihr podcastübergreifend mal klar, dass der Stürmer und Spieler der Saison, Klammer auf, für mich auch MVP, ich weiß, den Titel gibt es offiziell nicht, aber was wären denn die Füchse ohne Hansa Garland? Das darf man auch mal ansprechen. Und der ein oder andere mag jetzt geneigt sein zu sagen, naja, wenn Sweep, dann da. Jetzt halte ich aber dagegen, da heute ja auch so eine Punkte Vergleich in Social Media angestellt wurde. Ich weiß gar nicht, wer das macht.
Ich auch
Keine
nicht.
Ahnung. Ich auch nicht. Da wird der ein oder andere aufgeschreckt sein und sagen, Huch, die Füchse haben ja mehr Punkte gegen Kassel geholt als umgedreht. Und wenn man mal schaut, wer diese Siegesserie der Kasselaner gestoppt hat.
Das war
Naja, das
Freiburg.
waren, Ja, das auch. Aber kurz drauf hat Weißwasser was er nochmal zugeschlagen. Das heißt, der Angstgegnerfaktor, der ist da.
Ja, aber das
Ja.
ist ja,
Ich wollte
Weißwasser
auf
hat
die
ja
Serie
Freiburg.
draus, egal wer jetzt gewonnen hätte aus dieser Pre-Playoff-Serie. Es wäre einer gewesen, wo die Kasseler gesagt hätten, okay, wir zucken zumindest mal.
Genau, und Weißwasser hat die Mannschaft geschlagen, die Kassel geschlagen hat. Also quasi ist das jetzt sowieso schon
Ja.
wieder ein Duell auf Augenhöhe. Nein,
Dann
nein,
kannst du
Quatsch.
noch die nächste Phrase sagen, es beginnt alles bei null.
Das ist keine Phrase, das ist Realität. Das ist so. Es fängt doch alles bei Null an. Also ich meine, ganz ehrlich, der Druck, der ist auf Seiten der Huskies. Das ist mal klar. Du kannst nicht so eine
Richtig.
Fabelsaison hinlegen mit Aufstiegsambitionen beziehungsweise mit Aufstiegslizenzen und dann sagen so und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Das geht ja gar nicht. So, also Druck ist da, das wissen sie aber auch. Das ist nicht neu für sie und ja, für Kassel kann es eigentlich nur darum gehen zu sagen. Und wie komme am schnellsten bitte schön ins Finale? Der X-Faktor auf der einen Seite Druck auf Seiten von Kassel, auf der anderen Seite für Garland ist das alles jetzt alles Zusatz, sag jetzt mal, wo man nicht unbedingt mitgerechnet hat. Natürlich spielst du Eishockey, um zu gewinnen. Natürlich spielst du für Silberware. Natürlich spielst du für diese Momente, um in die Busse zu steigen und zu sagen, wir fahren quer durch die Republik. Klammer auf, die Strecke ist auch nicht ganz so kurz. Aber sie wollen es ja unbedingt auch alle erreichen. Und ja, großartige Leistung, muss man auch sagen. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch ein paar, die sagen, ja, das ist aber nur, weil sie mal Unterstützung von den Eisbären hatten. Ja gut, das war jetzt drei Spieler, vier Spieler, die noch in Addition noch obendrauf kamen. Aber die Regeln gelten ja für alle gleichermaßen. Schauen wir uns nochmal an, Kassel, die meisten Strafminuten. Ich hatte es zu Beginn gesagt, 560. Aber auf der anderen Seite steht eben ein Team, das mit Abstand das schlechteste Powerplay hat. Also vielleicht, wenn du dir was leisten kannst, dann vielleicht gegen Weißwasser. Nichtsdestotrotz, ja, es hört sich vielleicht, wenn man sich allein die Tabellen und die Zahlen und die Wahnsinnssaison nochmal anschaut, einfacher an, als es ist. Am Ende des Tages, du musst erstmal in diesen Playoff-Modus kommen. Sie hatten lange Zeit dafür, sich darauf einzustellen. Ein Sweep wird es nicht geben, das glaube ich nicht. Trotzdem, Kassel setzt sich in 5 Spielen durch.
Ja, ich glaube auch, dass das Momentum momentan noch auf Seiten der Füchse liegt. Die kommen mit gestärkter Brust jetzt aus Spiel 3 raus. Die haben jetzt ein bisschen Blut geleckt, vor allen Dingen Spiel 2 und Spiel 3, beziehungsweise zweites Drittel Spiel 2 ging es ja dann letztendlich für die Füchse erst so richtig los mit den Pre-Playoffs. Und da haben sie dann gezeigt, was sie letztendlich auch wirklich können. Die haben das Momentum absolut auf ihrer Seite. Sie haben einen starken Goalie im Rücken. Und Kassel natürlich auch. Kassel hat, glaube ich, vier starke Goalies irgendwie lizenziert, wo es letztendlich ja jeder irgendwie aufs Eis gehen könnte. Aber Weißwasser wird natürlich alles dran setzen, im ersten Spiel in Kassel dem großen Favoriten ein Bein zu stellen. Und wenn sie das schaffen, dass sie in Spiel 1 lange den Druck aufrechthalten können und lange mitspielen können, dann glaube ich, wird so ein bisschen ja, der Druck bei Kassel noch größer werden. Dann müssen sie irgendwas probieren. Und das kann Weißwasser natürlich dann nutzen, um sie in Fehler zu zwingen. Man möchte eben nicht dieses Ding wie gegen Bietigheim oder so haben, dass man ja da mit dem Rücken dann letztendlich doch wieder zur Wand steht. Und wenn Weißwasser das alles ausnutzt und Spiel 1 gewinnt, dann ist die Serie für mich lange offen. Ich habe sehr viel Wenn und Konjunktive benutzt. Ich tippe trotzdem, weil es einfach der haushohe Favorit ist und alles andere wäre die Überraschung der Saison. Das würde die Hauptrunde von Kaufbeuren dermaßen in den Schatten stellen, wenn Kassel jetzt rausfliegen würde. Ich tippe trotzdem auf Kassel. Wenn Kassel Spiel 1 gewinnt, dann wird es ein Sweep, dann wird es ein 4-0. Wenn Kassel das nicht gewinnt, wird es ein 4-1. Also dann Kassel in 4, in 5. Nichtsdestotrotz wird es eine klare Serie für Kassel, weil am Ende dann die Kaderbreite und auch die Qualität, die da ist, ja, einfach zu stark momentan oder in der Hauptrunde zu stark für die Liga war. Werden wir sehen, aber ich denke, das ist eine klare Nummer.
Ja, wir sind natürlich unparteiisch, nichtsdestotrotz wünschen wir uns natürlich so enge Serien wie irgend nur möglich. Du merkst aber, finde ich, in Weißwasser schon, die haben schon auch richtig Bock auf dieses in Anführungsstrichen unerwartete Geschenk. Da geht gerade ein Video rund, der schlechteste Playoff-Bart bei den Füchsen, der hat Punkt, Punkt, Punkt. Und da wird der eine oder andere zitiert und sagt, der schaut ja gar nichts aus, bei dem wächst ja überhaupt nichts. Also das ist auch sowas, wo du sagst, ey, da stimmt's einfach auch in der Mannschaft. Ja, du kannst ein Video auch stellen, aber das sah jetzt ziemlich echt aus. Wo du sagst, naja, du hast wirklich 0, gar nichts zu verlieren. Das ist alles pures Extraspiel und sollte, also in Spiel 1 oder 2 schon eine Sensation möglich sein und weiß, was er holt einen Sieg. Fangen Sie in Kassel, glaube ich, grübeln an. Also das wird's, man will jetzt keine Spannung daherreden, wo vielleicht keine ist, aber du hast es gesagt, das wäre die Überraschung des Jahres.
Das auf jeden Fall. Wenn ein Momentum da ist, dann ist es in Spiel 1, maximal eventuell noch in Spiel 2. Alles darüber hinaus, ja, ist das Ganze nur auf eine lange Bank ziehen. Wir werden morgen schlauer sein. Das wird auf jeden Fall wieder für die Endgeräte im Hause Plewinski eine ziemliche Belastungsprobe werden, weil du kannst im Endeffekt kein Spiel nicht gucken. Das ist einfach schwierig, aber auch da werde ich eine Lösung finden. Ich habe mit einem alten Bekannten, guten Freund schon gesprochen. Wir haben gesagt, wir machen irgendwann mal freitags abends. Wir haben meine Frau irgendwie ins Kino geschickt und wir machen hier eine Schaltzentrale mit allen DEL und DEL2 Spielen. Wird im Hause Plewinski dann aufgebaut. Sollte das so passieren, schicke ich auch gerne mal ein Foto, wie hier dann Eishockey geschaut wird. Aber bevor wir in die Playoffs starten, hatten wir am Wochenende noch die Ehrungen der DEL2 auf dem Plan, die ich aus Gründen dann nur über Social Media Posts verfolgt habe. Ja, für mich die Auszeichnung, die ich ihm am meisten oder den beiden, ich sie am meisten gönne, ist Alec Alroth und Daniel Fiesinger. Ich habe es in der Saisonvorschau gesagt, passt es mir auf den Alec Alroth auf. Rookie des Jahres, also der hat eine großartige Saison gespielt, hat gezeigt, dass er mindestens in die DEL2 gehört und auch Daniel Fiesinger, ich habe es vorher gesagt, ja, super, super Entwicklung jetzt dann auch in Kaufbeuren gemacht, sich da wirklich zu einem Felden entwickelt, ganz, ganz großartig. Wo ich tatsächlich, Thomas und ich hatten vorher schon kurz telefoniert, wo ich tatsächlich nicht mitgehe, das ist aber meine persönliche Meinung, ist der Verteidiger des Jahres für mich hat Peter Trzyska für selbst einen so großen Impact gegeben. Der hat die Mannschaft so getragen und so gehalten und hat ja einen unheimlichen Mehrwert für selbst kreiert, dass der für die Mannschaft viel so wichtig war, dass das für mich hätte das der Verteidiger des Jahres sein müssen.
Wir haben ja gesagt, das ist Herzblut kontrovers. Da kann man diskutieren in beide Richtungen. Egal ob Faber oder Trzyska, beide mit einer starken Saison. Der eine mit einem größeren Impact, der andere halt mit auch verdammt vielen Vorlagen. Da weißt du, was du kriegst, punktetechnisch auf dem Board und auch Mitglied eines Teams, was halt einfach überfliegertechnisch oben gewesen ist. Ich finde, das ist jetzt keine Entscheidung, wo du sagst, geht gar nicht, sondern das ist so eine 50-50-Decision, wo du sagst, kann ich beides nachvollziehen. Ich konnte auch mit beidem leben. Was heißt, ich konnte, muss ja sowieso. Und wenn nicht, dann kümmert es auch keinen. Bei mir, Felix hat es ja angeteasert, war das Thema Coach des Jahres eher so, wo ich sage, ja, kannst du auch mitleben. Selbes Thema. Wo ich aber sage, du hast eine Mannschaft, die aufgrund der geschlossenen Mannschaftsleistung, da ist ja auch keiner, der jetzt sagt, hey, da ist der Überflieger, der alles in Grund und Boden schießt. Wo du dann sagst, du musst eigentlich honorieren, was du als Team erreicht hast, wie viele Punkte du dahin bekommen hast, welche Konstanz du an den Tag gelegt hast und mit welcher mannschaftlichen Geschlossenheit du das erreicht hast. Noch dazu kamst du von einem anderen direkten Aufsteiger, quasi dem Rivalen zum anderen, musst dir also auch da noch Akzeptanz erarbeiten, auch wenn du die Liga kennst, alles gut, aber man weiß ja, wie Fanlager untereinander trotzdem so sind. Und das ging nahtlos, weswegen ich für mich persönlich gesagt hätte, mein Coach des Jahres, bei allem Respekt vor dem jungen Kollegen aus Kaufbeuren, hätte an Bo Schuber gehen sollen. Aber auch hier, ich kann jeden verstehen, der die Auszeichnung anderweitig vergibt.
Tatsächlich hatte ich heute off-records am Telefon zum Thomas schon gesagt, ich gehe absolut mit der Wahl von Reiter, weil mit Kaufbeuren so eine Leistung, so eine Saison zu spielen, ist natürlich schon mehr wert wie in Kassel, weil in Kassel wird sowas tatsächlich aufgrund der letzten Jahre einfach erwartet. Die waren absoluter Aufstiegsfavorit. Wären die nur auf Platz 2 gestanden, hätten die ersten Medien angefangen, oh Mist, was ist in Kassel los?
Aber ist das nicht die eigentliche Leistung, diesen Druck so standzuhalten und das so zu erfüllen? Ich meine, auf der anderen Seite, die Nummer in Fußball, da wird so ein Nagelsmann, der wird dafür abgefeiert, dass der mit dem Kader in der Bundesliga auf Platz 1 ist. Ja, Entschuldigung, das kann du und ich auch. Also wenn wir beiden die Bayern trainieren, dann werden die auch Deutscher Meister, oder?
Mit Sicherheit ja, aber dasselbe ist es doch quasi so ein bisschen in Kassel jetzt auch. Du sagst, wir haben jetzt halt nicht den einen, der die Spitze nach oben bildet, weil die halt einfach alle unfassbar gut sind. Die sind halt alle Top-Level, deswegen hast du da nicht so diese Spitze. Und Reiter hat es in kürzester Zeit geschafft, da wirklich eine unfassbar konkurrenzfähige Mannschaft hinzustellen mit einem viel, viel kleineren Etat, mit ganz anderen Voraussetzungen am Standort. Das ist eine unfassbare Leistung, was da in Kaufbeuren auf die Beine gestellt wurde in dieser kurzen Zeit. Und das muss man honorieren und das ist nicht selbstverständlich, dass es so, also dass es jedes Jahr so eine Mannschaft gibt. Und deswegen finde ich das die absolut richtige Wahl, vor allen Dingen im ersten Jahr als Cheftrainer.
Nur mal, um das klarzustellen, ich möchte das nicht kleinreden, was Reiter geschafft hat. Also das auf gar keinen Fall. Also da bin ich schon auch bei Felix. Nur, ich finde, wenn wir vor der Saison zum Beispiel Kassel und Krefeld miteinander verglichen haben, hätte niemand davon ausgehen können, dass so viel Qualität in Punkte und in Souveränität zwischen beiden liegt. Beides Teams, die hätten die Ambitionen haben wollen, aufzusteigen. Und die einen haben sowas von übererfüllt, Stand jetzt, weil wir wissen auch, wenn sie in Playoff-Runde 1 rausfliegen, dann kannst du dir davon überhaupt nichts leisten. Aber das musst du erstmal so hinkriegen. Auch unter dieser Vorgeschichte nochmal, was der einst war mit diesem Reverse-Sweep daheim gegen Bietigheim. Das muss man auch nochmal sagen, finde ich. Und das hat er ansatzlos erfüllt, ohne irgendeine Leistungsdelle drin oder ohne irgendwelche Störgeräusche oder irgendwas. Und wie gesagt, das eine will ich nicht kleinreden, aber wir müssen das auf jeden Fall auch nochmal honorieren, dass man nicht einfach sagt, naja, war ja eh klar, dass die da Erster werden. Also, dass es so klar wird, glaube ich, war den wenigsten so deutlich.
Ja, gebe ich dir auch recht, aber dennoch, die Leistung von Kaufbeuren, das war phänomenal. Und dann kommt ja auch mit dazu, wann werden diese Stimmzettel abgegeben? Ich glaube, Denise, korrigier mich, Ende Januar?
Februar.
Im Februar. Im Laufe des Februars, so, da war diese Delle von Kaufbeuren, glaube ich, noch nicht da, die sie so am Ende dann hatten.
Aber Kassel so. Trotzdem mit Fernglas weg.
Es wird vielen so gegangen sein, genauso wie euch.
Logo.
Es war auch eine enge Wahl bei den Trainern, wie auch bei U21 zum Beispiel. Und genau, jeder wird seine Kriterien haben. Und am Ende, die Clubs haben zwei durch sportliche Leiter, Trainer und wer auch immer von denen das dann abstimmt und die Kapitäne und dann ein Bogen hat die Liga, ein Spray-TV, die Eishockey News hat einen. Und so wird es vielen gegangen sein.
Skandal ist natürlich, dass Felix keinen dieser Bogen hatte. Das ist ja an dieser Stelle auch nochmal eine Erwähnung wert. Spaß beiseite.
Warum ich? Also ich wär ja prinzipiell auch dafür, dass wir nächstes Jahr einen Bogen dafür kriegen. Aber Das soll René dann entscheiden, ein
Ja, aber lass mir
Spaß.
die Überleitung trotzdem machen zu meinem Flop der Woche. Das ist jetzt nicht, dass es Boshuma nicht geworden ist, sondern ihr wisst es, ich verfolge auch gerne mal Kommentare in Social Media. Jetzt, wie gesagt, du kannst immer argumentieren, wenn es sachlich bleibt. Wenn du aber dann liest, da ist die Mafia dahinter. Oh, was für denn, war das denn? Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Da denkst du dir, ja, dann lern doch erstmal argumentieren. Du kannst auch sagen, ich bin nicht einig mit dieser Wahl, Komma, Punkt, auch gut. Alles andere denke ich mir halt, jo, Debattierclub für das Schuljahr ist eine Bereicherung dagegen. Also, das muss man auch nochmal ansprechen. Mein Top der Woche, den schieße ich noch hinterher. Wir haben Hörerinnen und Hörer in Weißwasser. Und die sind große Toni Ritter-Fans. Und die haben die komplette, nicht die komplette, die haben einige Fans aus der Kurve noch dazu animiert, den Toni Ritter-Fanclub zu gründen und stecken mit ihrer messianischen Begeisterung für diesen Spieler gleich mehrere an, was ich per se schon mal super finde. Und gepostet wurde dann noch ein T-Shirt eines Schokoladenherstellers aus dem Schwäbischen. Jetzt kann man sich überlegen, was das für jemand war. Ja. Mit Sportfreunde und dann dem Ritterschriftzug oben drüber. Und dann noch ein schönes Bild gepostet von ein GIF von Toni Ritter noch dabei, wo ich sage, jawohl, das ist echte Liebe. Ich weiß, das ist angelehnt an den Slogan eines Fußball-Bundesligisten, aber dennoch, das darf mal erwähnt werden, wenn man seinen Lieblingsspieler so pusht, dann muss das einfach der Top der Woche werden. Amen.
Amen. Ich habe auch noch einen Top, weil die Saison für die jetzt beendet ist. Und zwar einfach die Eisbären Regensburg, der ganze Standort samt Fans. Ich habe mir das Spiel gegen Landshut auch angeschaut. Ja, die haben bis zur letzten Minute alles gegeben. Die haben gekämpft. Du hast diesen Willen echt bis bei mir auf die Couch gespürt, dass die alles nochmal dafür tun, die Hoffnung von den Playoffs wach zu halten und als Aufsteiger so eine Saison zu spielen und lange, lange nichts mit dem mit den Playdowns zu tun zu haben. Krasse Saison, haben sich super, super für mich da mit in die Liga eingefügt. Das hat das ganze Jahr über Spaß gemacht. Deswegen sind in der Hinsicht die Eisbären die Woche mein Top und ich wünsche jetzt sowohl den Eisbären als auch den Wölfen aus Freiburg eine erholsame Sommerpause, auch wenn sie sich beide gewünscht hätten, vielleicht noch ein bisschen länger mit dabei sein zu dürfen, aber immer das Positive sehen, ihr habt mit den Playdowns nichts zu tun und ja, könnt euch jetzt im Endeffekt auf die wichtigen Sachen fokussieren. Sprich, Saisonplan, Lizenzierung etc. pp., was dann natürlich auch noch mal ein bisschen Luft zum Atmen hinten raus dann gibt.
Wir haben festgestellt, dass es in unserer Playoff-Prediction keinen Sweep gibt, zumindest nicht in dieser Runde, wie wir gehört haben. Und wir sind, Felix?
Ja, ich hatte doch gesagt, dass wenn lau wenn die
Ja,
lauten, also wenn Weißwasser morgen
jetzt Butter bei
ich
die Fische.
wenn
Wenn jetzt Butter bei die Fische. Sweep, ja oder nein? Ja,
Nee.
komm. Wir haben also festgestellt, dass es in der ersten Playoff- und Playdown-Runde keinen direkten Sweep gibt, zumindest nicht Stand jetzt, nachdem wir Felix auch davon überzeugt haben. Wir sind natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, ob sich die Mannschaften unseren Voraussetzungen widersetzen oder ob ihr einfach unsere,
Garantiert.
ja, ob ihr unsere Predictions einfach als gegeben hinnehmen könnt und einfach gar kein Spiel mehr schauen müsst. Das ist natürlich Quatsch. Ihr sollt natürlich möglichst viel Hockey schauen, egal ob bei Spray TV oder am besten noch in den Hallen. Und wir sind auf eure Predictions gespannt. Wenn ihr jetzt also noch eine Idee habt und sagt immer, habt der Felix, der Thomas, die haben ja so einen Schluss von sich gegeben, dann schickt uns gerne eure Predictions mal zu. Wir wären gespannt auf eure Tipps. Und ansonsten freuen wir uns jetzt auf eine spannende Woche.
Auf alle
Und
Fälle.
hören uns wieder in der nächsten Folge und sagen, kommt gut durch die für uns schönste Jahreszeit im Sport.
Macht's
Bis zum
gut.
nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.